Bevor ich mit der Predigt so wirklich beginne, noch einmal eine Bitte in eigener Sache. Wenn mich jemand von euch mal einlädt, stellt mir bitte kein verfaultes Essen vor. Ihr findet das überflüssig, die Bitte? Ich muss ehrlich gestehen, es gibt sogar Fälle, Leute, die ich gar nicht mehr so gerne besuche, wenn das von der Höflichkeit irgendwie geht, weil ich immer wieder verfaultes Essen kriege. Also, ich rede von der Frucht des Mundes der Menschen, nicht das, was in den Teller kommt. Das Reden kann verfault sein, es kann erfrischend sein. Euer Reden, das ist wie die Frucht von eurem Mund. Und es wäre schön, wenn ich dort, wo ich zu Besuch komme, nicht lauter faules Gerede mir immer anhören muss, sondern etwas Erfrischendes bekomme, eine gute Frucht des Mundes. Salomo sagt, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Tod und Leben, also ob du stirbst oder lebst, hängt letztlich, also das ist ein Weisheitsspruch, nicht immer ganz absolut, bis ins letzte Detail genauso zu nehmen, aber so vom Grunde her, ob du lebst oder ob du stirbst, hat letztlich in einem gewissen Sinn damit zu tun, was du redest, wie du redest, wo du redest, wann du redest und warum du redest. Und zwar auch das ewige Leben und der ewige Tod. Hat damit zu tun, ob du Christus Ehre gibst, ob du Buße tust oder ob du selbstgerecht redest. Als Gott uns in Jesus Christus auserwählt hat, dann tat er es, ich zitiere, damit wir heilig und tadellos vor ihm leben. Epheser 1,4. Und als Gott uns in Jesus Christus zur Sohnschaft, also dass wir seine Kinder sein sollten, vorherbestimmte, sollte das zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade dienen. Es ist somit also nur logisch, dass unser Reden von heiligem und tadellosem Charakter sein muss und dass der Inhalt, Zweck und Ziel unseres Redens die Herrlichkeit der Gnade Gottes hervorheben sollte. Und darum soll es heute in der Predigt gehen. Also es geht um nichts Geringeres als um das Reden. Und wer von euch durchlebt mal einen Tag, an dem ihr nicht redet? Ich weiß, die einigen kommen mit ein paar tausend Worten aus, die anderen brauchen schon etwas mehr, einige weniger. Aber reden tun wir so ziemlich alle. Nun, dieser Vers aus Epheser 4,29, er gibt Gottes Anweisung zu Inhalt, Zweck und Ziel unseres Redens. Das werden auch die drei Punkte sein. Ihr könnt sie in dem Wochenblatt innen drin finden. Ja, rede Gutes, das ist der Inhalt. Zweitens, zur Erbauung, das ist der Zweck, damit es Gnade bringt. Und wenn ihr euch diesen Satz merkt, dann habt ihr eigentlich schon die Grundzusammenfassung der Predigt gemerkt. Lasst uns diesen Vers lesen aus Epheser 4,29. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Nun, ihr wisst, denke ich, also zumindest die, die jetzt regelmäßig kommen, ihr wisst, das ist ein Vers aus einem Abschnitt, wo es um Charakterbildung geht, wo es darum geht, sei nicht mehr wie früher, als du kein Christ warst, sondern verändere dich, eben werde zu einem Kind Gottes, also von deinem Charakter her, wie Jesus Christus ist. Charakterbildung würde ich das überschreiben wollen. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr die Wochenblätter dazu nehmt und auch mitschreibt. Das hilft auch etwas gegen Müdigkeit. Wenn ich jemanden schlafen sehe und ihr mir erlaubt, würde ich ihm den Stift bringen und ihn dann gleich bitten, weiterzuschreiben. Vielleicht schläft er dann nicht so schnell ein. Rede Gutes, sagt Paulus. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist. Nun, gutes Reden ist nicht nur für den Hörer gut, sondern auch für denjenigen, der das Gute redet. Ich werde heute übrigens viel aus Sprüche zitieren. Wieder Sprüche 16,20. Wer auf das Wort achtet, wird Gutes erlangen. und wohl dem, der auf den Herrn vertraut. Also wer auf seine Worte achtet, die er redet, wird Gutes erlangen. Nun, was heißt schlechtes Wort? Das Wort, das hier gebraucht wird im Griechischen, wird für faules Obst genommen. Deswegen nicht bitte faules Vortischen, wenn ihr mich mal einladet. Es wurde einfach gesagt, das ist faul, faules Essen, verfaultes Obst. Und nun nimmt Paulus dieses Wort und sagt, euer Reden soll nicht faul sein, nicht schlecht. Es soll nicht ein verdorbenes, schmutziges Reden sein. Die Worte, die ihr benutzt, die müssen rein heilig sein, nicht verdorben. In keiner Hinsicht, weder in moralischen noch in sonstiger einer Hinsicht. Achtet darauf. Schlechte Worte ist ein wirklich großes Problem. Ja, ich hoffe, dass niemand von euch tatsächlich mal seinen Besuchern auf den Teller schlechte Nahrung vortischen würde. Also das würden wir uns alle schämen. Das würden wir nicht tun. Aber wenn deine Worte Nahrung wären, die Worte, die ihr mit eurem Besuch, mit euren Freunden, Kindern, Eltern redet, wenn das wie Nahrung wäre, was glaubt ihr, wie schmackhaft diese Speisen für den Hörer wären? Also ich glaube, da gibt es so manch einen, der es gerne wieder ausspucken würde. Und ich glaube nicht, dass ich damit sehr daneben liege. Ich hoffe, dass das jetzt auf keinen von euch zutrifft, aber ich bin mir da nicht so sicher. Die Zunge der Weisen, sagt Salomo, gibt gute Lehre. Aber der Mund der Toren schwatzt viel dummes Zeug. Und wir wissen, dass bei Salomo die Toren, die Dummen, die Unverständigen, nie gut wegkommen. Das ist, also er benutzt, das ist ja poetische Sprache und immer wieder steht das für den Gottlosen, für den Ungläubigen. Während das Wort für Weisen oder Gerechte in den Sprüchen oder ähnliche Worte immer wieder für den Gottesfürchtigen stehen, für denjenigen, der an Gott glaubt, also nicht nur glaubt, dass es einen Gott gibt, sondern wirklich ihm nachfolgt, wirklich mit Gott lebt, ihn fürchtet. Während der andere, das waren ja alles Namenschristen, die Juden, das war zu Salomos Zeiten, das waren alles Juden, das waren nicht Götzenanbeter, also später bei Salomo vielleicht, als er am Ende selber zu einem wurde, aber das waren nicht das ganze große Volk Götzenanbeter. Und trotzdem redet er immer wieder von den Toren, von den Ungerechten, von den unzüchtigen Leuten, also Namenschristen, würden wir heute vielleicht sagen. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens. Ein Baum des Lebens. Das ist so, als würde jemand krank sein und er würde zu dir gehen, weil er weiß, wenn du kochst, ist das immer so ein gesundes Essen, das ist wie Medizin. Er kommt zu dir, er nimmt dreimal deine Suppe und er ist danach gesund. Und nun stellen wir uns das Gleiche mit dem Reden vor. Er sagt einfach, ich bin krank, ich bin geistlich verwundet, mir ist schlecht. Und er geht zu dir und redet mit dir und er ist geistlich geheilt. So soll dein Reden sein. Eine heilsame Zunge ist wie ein Baum des Lebens, wie ein Baum, der Frucht trägt, die wieder Leben gibt. Kein schlechtes Wort komme aus eurem Mund, sondern ein gutes. Logisch, wenn es keine schlechten sein sollen, dann müssen es gute sein. Aber wir werden jetzt noch uns ein Weilchen damit beschäftigen müssen, was ist gut? Also erst einmal würden wir sagen, gut ist relativ. Gut ist unterschiedlich. Der eine sagt vielleicht, das ist gut, der andere sagt, das ist gut. Nun habe ich einen höheren Anspruch als euch mit jeder Stelle sich vor, was gut ist, zu füttern. Ich hätte schon gerne wirklich ein Maß, wo ich wirklich sagen kann, das ist gut. So, und meine Überlegung ist so, Jesus, der immer recht hatte, er sagte, niemand ist gut als Gott allein. Wenn Gott gut ist und er sogar der einzige wirklich zuverlässige Vergleichsparameter für gut ist, dann müssen wir auf Gott schauen. Und sagen, was definiert Gott für gut? Also was tut Gott? Was sagt Gott selber ist gut? Und was sagt Gott ist schlecht? Und dann ist das nicht mehr relativ, dann ist das absolut. Dann haben wir einen ganz festen Maßstab, der immer gilt, egal in welchem Teil der Erde und in welchem Zeitalter du dich befindest. Wenn Gott gut ist, dann schauen wir nach dem, was gut ist. So, und nun ein Tipp, wenn ihr mal in der Bibel so ein großes Thema studieren wollt und ihr euch fragt, wie könnte ich jetzt herausfinden, was meint Paulus wahrscheinlich mit diesen guten Worten? Vom Inhalt her. Dann schaut euch einfach alle Bibelstellen, die über das Reden sprechen, an. In der ganzen Bibel. Und in Sprüche steht sehr viel davon. Und vergleicht sie mit den Eigenschaften Gottes. Und dann tun sich immer wieder erstaunliche Zusammenhänge auf. Und ich möchte euch jetzt nicht diese ganze Lektion mitgeben, da würde die Zeit nicht reichen. Aber ich möchte euch zwei Prinzipien sozusagen an die Hand geben oder zwei Grundlagen, könnte man auch sagen. Zwei Schlussfolgerungen aus diesem. Ersten, das Reden sollte dem Wesen Gottes entsprechen, also seiner würdig sein. Das könnten wir so, sagen wir mal, als ein Eisen von der Schiene, also ein Teil der Schiene nehmen. Und das Reden Gottes dient uns zum Vorteil. Das ist die andere Schiene. Also was hat Gott gesagt? Das muss ja gut sein, was Gott gesagt hat, denn von ihm kann nichts Böses, Verkehrtes oder Schlechtes kommen. Und was ist Gott von seinem Wesen her? Natürlich gehört das zusammen, das können wir nicht trennen, so wie die zwei Schienen für einen Zug. So auf der Suche habe ich wiederkehrende Prinzipien gefunden. Also das heißt, Inhalte, die immer wieder und immer wieder in verschiedensten Formen zu lesen sind. Sehr oft in Sprüche, aber eben auch weit darüber hinaus. Und ich möchte euch einige dieser wesentlichen, wichtigen, sagen wir, nicht Prinzipien, sondern dessen, was gut ist in Gottes Augen, was vom Reden her gut ist, weitergeben. Wahrheit. Darüber haben wir gesprochen. Die Wahrheit sollen wir in Liebe reden. Vers 15 oder Vers 25, Epheser 4. Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Wahrhaftig sein in deinem Reden. Lügenworte können niemals gut sein. Selbst dann nicht, wenn sie gut gemeint sind. Und wenn sie demjenigen, dem du es sagst, erst einmal ein gewisses Wohlbefinden geben, können sie von ihrem tieferen Wert her nicht gut sein. Es entspringt nicht dem Wesen Gottes. Dem Wesen Gottes entspringt immer Wahrheit. Das andere, was wirklich sehr, sehr oft zu finden ist, ist Weisheit oder Einsicht. Sprüche 10, 31. Der Mund des Gerechten bringt als Frucht Weisheit. Die Lippen der Weisen, was tun die Lippen der Weisen? Sie säen Erkenntnis. Das ist so, als würde der weise Mensch Menschen besuchen und mit ihnen reden. Und immer wenn er redet, sind das Worte, die wie Samen ins Herz der Zuhörer fallen und dann gute Frucht, gute Eigenschaften hervorbringen bei diesen Menschen. Der Weise sät mit seinen Worten Erkenntnis bei den anderen. Hoppla. Einmal eine Frage, vielleicht ist die überflüssig, aber ich will euch auch nicht jetzt in die Peinlichkeit versetzen, mir antworten zu müssen. Ihr könnt alle ganz still bleiben, aber ich will die Frage trotzdem stellen. Wer von euch schafft es, ohne die Bibel zu studieren und von ihr zu lernen, die Erkenntnisse und Weisheiten der Bibel weiterzugeben? Wenn irgendeiner von euch irgendwann in seinem Leben darüber klagt, dass er nicht Weisheit hat und nicht so genau weiß, was er denn sagen sollte, damit es Erkenntnis bei dem anderen bewirkt, damit seine Gotteserkenntnis und Erkenntnis vom Wesen Gottes weiter wächst. Aber der Gleiche, der sich da beklagt, dass ihm die Weisheit fehlt, sich nicht Mühe macht, diese Weisheit und Erkenntnis in der Bibel zu suchen und dafür zu arbeiten, dann brauchst du dich nicht beschweren. Geh erst hin und arbeite selber. Wo kriegt man den Samen her? Natürlich nicht bei Lidl und Aldi. Wenn du früher wirklich Samen haben wolltest für dein Feld, dann hast du das von der Arbeit des Jahres davor gehabt. Du hast davor gepflügt, gesät, gejätet, gedüngt, geerntet und ein Teil von dem, was du geerntet hast, von der Frucht, die du bekommen hast, hast du zur Seite gelegt und hast sie dann im nächsten Jahr als Samen in die Erde gestreut. Das ist mit der Erkenntnis aus dem Wort Gottes nicht anders. Wenn du arbeitest, pflügst und forschst in der Bibel und selber die Frucht in dir wächst, die Frucht der Erkenntnis und Weisheit, dann hast du etwas, das du zur Seite legen kannst und dem Nächsten geben, damit bei ihm im Herzen durch dein Reden Weisheit, Erkenntnis wachsen kann. Aber wenn du dir die Arbeit nicht machst, hast du das auch. Hast du keinen Samen, den du säen kannst. Da werden deine Lippen logischerweise keine Samen der Erkenntnis ausbringen. Was auch immer sie sonst ausbringen, aber nicht Samen der Erkenntnis. Wer ein weises Herz hat, spricht vernünftig und mehrt auf seinen Lippen die Belehrung. Es ist eigentlich das Gleiche, nur mit anderen Worten. Eine andere Sache, also so ein wiederkehrendes Prinzip oder ein Teil dessen, was gutes Reden heißt, ist, dass es etwas Heilsames, Wohltuendes ist. Freundliche Reden sind dem Herrn rein. Freundliche Worte sind wie Honigseim, süß für die Seele und heilsam für das Gebein. Es geht so weit, dass eine sanfte Zunge Knochen zerbricht. Und das finden wir immer wieder. Freundliches, sanftes, mitfühlendes Reden. Es ist heilsam. Eine andere Sache, die wir immer wieder finden, ist Leiten zur Rechtweisung. Die Lippen des Gerechten weiden viele. Oder die Zürcher Übersetzung sagt, sie leiten viele. Deine Worte helfen dem anderen, den Weg zu finden. Auch das ist ein gutes Reden. Reinheit, Epheser 5, 3 bis 4, da sagt Paulus, Unzucht, Unreinheit, Habsucht soll nicht einmal erwähnt werden unter euch, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeiten, albernes Geschwätz und Witzeleien. Hier wahrscheinlich sich in besonderem Maß auf so zweideutige, irgendwie obszöne oder unreine Worte beziehend. Und davon sind alle Witze voll in unserem Land. Das ist kein Vers, der gegen das Lachen spricht. Okay? Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Oder gegen Humor. Eine andere Sache ist natürlich die Liebe. Die Wahrheit redend in Liebe, sagt Paulus in Epheser 4, Vers 15. Oder 1. Korinther 11 spricht viel davon. Andere sind respektvoll miteinander, also einander höher achten. Das ist ebenfalls ein Prinzip. Wie redest du mit dem anderen, wenn du ihn höher achtest? Das respektvolle Miteinander reden wird in der Bibel immer wieder erwähnt und gelehrt. Oder ein besonnenes Verhalten, besonnen reden, erst nachdenken, bevor du wirklich was sagst. Kommt immer wieder vor. Es gibt noch viele andere. Aber ich möchte euch einen Grund, hier einfach so ein, ja, eine Basis geben, zu sagen, so wie Gott ist von seinem Charakter her, wie Gott es mit uns tut durch sein Wort, das ist das, was gute Worte sind, wie das Reden eines Menschen sein soll und wie das auch immer wieder an verschiedenen Stellen der Lehre der Bibel gelehrt wird. Unser größtes Problem jedoch ist, und ich möchte jetzt zu dem dritten Unterpunkt dieses ersten Punktes des guten Redens kommen, trotz aller Belehrung und jedem guten Vorsatz schaffen wir es nicht, unsere Zunge beständig im Zaum zu halten. Ja? Jakobus sagt, wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, den ganzen Leib im Zaum zu halten. So als würde man sagen, wenn du vollkommen sein willst, beweis mir mal einen Monat lang, dass dein Mund immer perfekt redet, dass du dich niemals versündigst mit deinem Reden, mit irgendwelchen unnützen Worten, mit bösartigen Worten, mit was auch immer. Jakobus sagt, also wenn jemand sich mit seinen Worten nicht verfehlt, der ist vollkommen. Die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den ganzen Umkreis des Lebens in Brand. Und selbst wird sie von der Hölle in Brand gesetzt. Wenn das so übel mit der Zunge steht, dann müssen wir uns natürlich fragen, warum ist das so und wie kommen wir dahin, dass unsere Zunge tatsächlich dieses Gute beinhaltet? Wie können wir auf der einen Seite einen Paulus haben, der sagt, kein schlechtes Wort komme über eure Zunge, sondern nur ein gutes, und auf der anderen Seite ein Jakobus, der sagt, hoffnungslos. Also Zunge kann keiner im Zaum halten, absolut unmöglich. Wie kommt das? Übrigens, Jakobus hört hier nicht auf, ne? Sondern er geht weiter und sagt, bei euch soll das nicht so sein. Diese Verse, die ich hier jetzt aus dem Zusammenhang gerissen habe in Jakobus 3, sie sprechen von dem natürlichen Menschen, das allgemeine, normale Wesen eines Menschen. Aber Jakobus sagt genauso wie Paulus, bei euch soll das nicht so sein. Und die Frage für mich ist, wie kommt es, dass es so ist und was können wir dagegen tun? Ich möchte euch hier etwas mitgeben. Schauen wir mal die Lehre von Jesus an. Jesus hat auch über das Reden gelehrt. Und wir sind uns hoffentlich, aber wenn nicht, dann meldet euch am besten gleich oder später vielleicht lieber. Wir sind uns hoffentlich darin einig, dass Jesus immer weise und gut geredet hat. Er hat keine Fehler darin gemacht, was er sagt und wann er das sagt und wie er das sagte. Er war darin tatsächlich vollkommen. Er war der eine Vollkommene, der seine Zunge immer im Zaum hatte. Und er sagt, Matthäus 12 zum Beispiel nachzulesen, Vers 34 und folgende, sagt zu den Pharisäern, Schlangenbrut, also ich würde mich nicht trauen, dieses Wort zu nehmen, aber er sagt das so. Offensichtlich waren sie solche. Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Rhetorische Frage. Wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr böse seid? Andersrum ausgedrückt, hat Jesus ihnen gesagt, ihr seid böse, also ist das, was ihr redet, nicht gut, sondern auch böse. Es kann gar nicht gut sein. Es können einzelne gute Worte rauskommen, aber von dem Gesamten her. An dieser Stelle übrigens, um den Zusammenhang zu wahren, hatten die Pharisäer geleugnet, dass Jesus durch den Heiligen Geist Dämonen ausgetrieben hat. Und sie sagten, er tut es durch den Beelzebul, durch den Obersten der Teufel. Ja, das ist der Zusammenhang. Und Jesus sagt ihnen, wie könnt ihr Gutes reden? Also wie kann eure Rede, eure Behauptung gut oder richtig sein, wenn in eurem Herzen Bosheit ist? Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Haben wir hier Gute unter uns? Ist da jemand gut? Wenig Hoffnung für gutes Reden. Das ist das, was Jesus sagt. Und ich hoffe, dass Jesus euer Herz zum Guten verändert hat und das weiterhin tut, damit ihr tatsächlich gut seid, auch wenn ihr von eurem Fleisch her, von eurem verdorbenen Menschen her nicht gut seid, aber dass Christus, der in eurem Herzen wohnt, Gutes vollbringt und dass aus eurem von Christus gereinigten Herzen doch noch was Gutes herauskommt, auch wenn keiner von uns von seinem Wesen her, also von seinem alten Wesen her, gut ist. Und bei einer anderen Situation erklärt Jesus seinen Jüngern, was aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Das verunreinigt den Menschen, denn aus dem Herzen kommt was hervor? Gedanken. Und da müssen wir ansetzen. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wenn du wirklich Gutes reden möchtest, weises Reden, wahrhaftiges Reden, etwas Wohltuendes Reden, etwas, was den anderen Menschen den Weg zeigt, dann tu das. Sorge dafür, dass Gott dein Herz reinigt Und dass Christus, der gut ist, in deinem Herzen das Gute hervorbringt. Und denke Gutes. Du kannst nicht in deinem Herzen dich über deinen Nächsten in der Gemeinde ärgern und dann mit ihm reden und hoffen, dass das alles sehr gut ausgeht und dass deine Worte bei ihm wunderbare Frucht der Erkenntnis und der Leitung und so weiter hervorbringen. Das funktioniert nicht. Wie soll aus deinem verärgerten, zornigen Herzen Geduld und Weisung und so weiter hervorkommen? Wie kann aus deinem verärgerten Herzen tatsächlich ein heilsames, wohltuendes Wort hervorkommen? Das wird nicht gehen. Und an dieser Stelle möchte ich euch den Rat von Paulus mitgeben. Er hat an die Philipper geschrieben Folgendes, Philipper 4, Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, Schwestern sind auch gemeint, alles, was wahrhaftig war, denk an wahre Dinge, nicht was du glaubst, dass der andere getan oder gesagt hat. Alles, was wahrhaftig, was ehrbar, nicht was verachtenswert ist, sondern was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was wohltuend ist, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darüber denkt nach oder darauf seid bedacht, je nach Übersetzung. Über diese Dinge denke nach. Das sind auch die Dinge, die ja später aus deinem Mund herauskommen sollen. Also musst du, wenn aus dem Mund das herauskommt, was im Herzen drin ist, musst du dafür sorgen, dass in deinem Herzen diese Dinge da sind. Und das kannst du nicht, indem du 5 Minuten, bevor du mit einem redest, nochmal schnell versuchst, über ein paar gute Dinge Gedanken. Also denk positiv. Das ist ein bisschen oberflächlich, sorry, aber damit kommen wir nicht weit. Also das muss tiefer drin sein. Dieses Ganze verändert werden in das Wesen Gottes, damit auch dein Reden Gutes hervorbringt. Ich möchte diesen etwas größeren Punkt 1 festhalten. Der Maßstab für das Gute und damit auch für gute Worte ist Jesus Christus, Gott selbst. Der Ursprung, also der Inhalt und die Qualität unseres Redens ist unser Herz, nicht unser Verstand. Obwohl der Verstand eine Rolle beim Reden spielt, logisch. Aber dennoch, das im Wesentlichen, was im Allgemeinen aus uns hervorkommt, das kommt aus dem Herzen. Wenn du Gutes reden willst, musst du dich darin üben, heilig und tadellose Gedanken zu haben. Dein Denken muss dem Wesen Gottes entspringen und entsprechen. Dann kannst du hoffen, dass deine Worte gute Worte sein werden. Nachdem wir jetzt etwas ausführlicher über den Inhalt des Redens gesprochen haben, wollen wir uns dem Zweck des Redens zuwenden. Und Paulus sagt in Vers 29, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist, zur Erbauung, wo es nötig ist. Also er sagt, diese guten Worte, die wir reden, wir können sie unter anderem daran messen, indem wir schauen, zu welchem Zweck sie dienen. Und wenn du dann redest, kannst du gucken, welchem Zweck sollten deine Worte dienen, die du sagtest? Inwiefern sind sie erbaulich? Und bevor ich weiter über das Erbauen rede, müssen wir wahrscheinlich uns darüber Gedanken machen, was Erbauen überhaupt ist. Vielleicht für den einen oder anderen ganz einfach, aber ich würde mal einfach so sagen. Auferbauung ist ein Prozess, bei dem eins zum anderen hinzugefügt wird, bis das Ganze vollendet ist. Ja, wenn wir jetzt mal sagen, ein Hausbau, da bauen wir Stein auf Stein, also der Prozess des Bauens, bis das Haus fertig ist. Und da könnten wir so ein bisschen an unserem Beispiel ungefähr den Vergleich so setzen: Die Baumaterialien, womit wir das Haus bauen, das ist der Inhalt, das sind unsere Worte, die wir reden, was wir sagen. Der Prozess selber, das ist der Zweck unseres Redens, ja, wozu habe ich die ganzen Baumaterialien, um sie aufeinander zu stapeln, damit es am Ende endgültig ein Haus gibt. Und dieses Ziel, das fertige Haus, das wäre in unserem Fall das Ziel eines veränderten Menschen. Du sollst dem anderen dabei helfen, seinen Charakter zu bauen. Wir bauen nicht Häuser, wenn wir aus Glaubenssicht reden, wie wir miteinander reden und wozu wir miteinander reden. Wir bauen nicht Häuser, wir bauen Charakter. Denn es ist unsere Gottes Absicht mit seinen Kindern. Ich verweise nochmal auf Epheser 1, 5 bis 6 und auf Römer 8, 28 bis 30, 31, 32 ungefähr. Da ist sehr klar Gottes Absicht mit uns. Er hat das vorherbestimmt, dass wir in das Bild seines Sohnes umgestaltet werden sollen. Wir sollen wieder verändert werden zu dem, wozu Gott Adam und Eva einstmal machte. Also wir sollen werden wie Christus. Und dazu dient Charakterbau, Charakterbildung. Gut, Erbauung, das ist unser Zweck. Dein Reden soll der geistlichen Reife und dem Wachstum deines Bruders oder deiner Schwester dienen. Und das sollten wir im Hinterkopf behalten. Es ist nicht nur einfach, also wenn wir gottgemäß reden wollen, reicht es nicht aus, dass wir nur wissen, was ist ein guter Inhalt und diese guten, vielen guten Inhalte dann einfach durcheinander irgendwann reden, sondern wir erbauen, wir bauen. Wie macht ihr das, wenn ihr baut? Wenn ihr dorthin geht zu einem Bau, dann schaut euch den Bau an und entweder ihr fragt, wo man euch zuweist oder ihr wisst schon, meine Stärke liegen da und da, ich nehme den Stein und Mauer aufeinander und baue die Wand. Der Nächste sagt, ich kann lieber graben und er gräbt dann eben irgendwo ein Fundament, wiederum ein anderer würde lieber tapezieren oder was auch immer. Aber ihr tut etwas nach einem Plan, damit das Haus fertig wird, und zwar so fertig wird, wie es gedacht ist. Wenn du mit deinem Nächsten redest, ist das, als würdest du auf die Baustelle seines Herzens gehen. Also du kommst, du redest mit ihm, und das ist, als würdest du auf die Baustelle in seinem Herzen gehen, die da heißt Charakterbildung. Du redest mit ihm irgendetwas und das soll Frucht bei ihm hervorrufen. Es soll ihn in irgendeiner Weise erbauen, zu Christus hinführen. Oder vielleicht anders ausgedrückt, ihm in der Reife des Christenlebens helfen. Ihn ermutigen. Vielleicht auch zurechtweisen, von einem falschen Weg abirren. Zusprechen, etwas Wohltuendes geben. In Sprüche 10 gibt es ganz viele Verse, die davon sprechen, wie das Reden eines Gerechten ist. Und Paul, als Beispiel, Salomo sagt Folgendes, das Reden des Gerechten ist eine Quelle des Lebens. Oder die Worte des Gerechten sind wie erlesenes Silber. Sie sind sehr, sehr wertvoll. Oder sie sind eine Weide, sie weiden viele, sie leiten viele. Alles von Gerechten. Die Worte eines Gerechten sind Weisheit. Sie verkünden Gnade oder sie verkünden das Wohlgefällige. Sie verstehen sich auf das, was gefallen findet, je nach Übersetzung. Nun, was machst du auf der Herzensbaustelle deines Nächsten? Baust du mit auf oder schaust du nur zu und plauderst die Fehler des anderen weiter? Oder schüttelst den Kopf über die törichten Planungen und sagst, also wenn das ein Christ sein soll, dann lass ihn gehen, ohne mich. Oder wir reißen sogar nieder, indem wir so taktlos und vielleicht sogar mit schlechten Worten irgendwelche Kommentare daher schmeißen, die den anderen völlig zerstören. Sprüche 12, 18, wer unbedacht schwatzt, er muss noch nicht mal bösartig reden, Salomo sagt einfach, wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Die Zunge der Weisen aber, sie ist heilsam. Ich möchte, dass ihr dieses Bild in euren Kopf einprägt. Wenn du mit deinem Nächsten redest, gehst du auf die Baustelle seines Herzens. Dort, wo sein Charakter geformt wird, dort, wo sein Glaubensleben oder auch sein irdisches Leben geplant, geformt wird. Und mit deinen Worten kannst du verändern. Du kannst ihn auferbauen, indem du ihn ermutigst, wenn er traurig ist, indem du ihn zurechtweist, wenn er einen Fehltritt, also wenn er etwas falsch tut, indem du ihm dort hilfst, wo er ratlos ist und nicht weiß, was er tun soll, indem du einfach dort freundlich redest, um ein Medizin zu geben, etwas Heilsames, damit er weitermachen kann. Du kannst es aber auch völlig anders machen und auch viel kaputt machen. Was wir hier sonst noch finden in diesem Vers ist, erbau, wo es nötig ist. Oder das heißt so ein bisschen, wenn man das formell grammatisch aus dem Griechischen sehr korrekt übersetzen würde, klingt nicht gut, da würde es heißen, zur Erbauung des Bedarfs. Oder wir könnten vielleicht sagen, bedarfgerecht erbauen. Mit anderen Worten, es muss passend sein, was du sagst. Passend zu dem Menschen und zu der Situation. Manchmal siehst du, er baut verkehrt. Das ist nicht gut, was er macht. Aber nicht immer ist es der richtige Zeitpunkt, ihm das zu sagen. Und nicht immer ist es passend, ihm sofort von Anfang an die ganze Wahrheit zu sagen. Sie kann ihn erschlagen. Du kannst nicht einfach auf die Baustelle kommen und sagen, weißt du was, du hast so verkehrt angefangen, also hier große Kugel rüber, dann ist das erstmal platt und dann fangen wir neu an. Das zerstört mehr, als dass es aufbaut. Selbst wenn es vielleicht rein theoretisch die sinnvollste Möglichkeit gewesen wäre. Aber wir machen so viel kaputt, wenn wir nicht zum richtigen Augenblick das Richtige sagen. Und entsprechend gibt es auch dafür natürlich wieder einiges an Bibelverse. Hier nur zwei Beispiele. Wieder Salomo, also die Sprüche sind einfach so gut dazu. Es erfreut einen Mann, wenn sein Mund eine richtige Antwort geben kann. Und wie gut ist ein Wort, das zur rechten Zeit gesprochen wird. Oder auch wieder Salomo, wie goldene Äpfel in silbernen Schalen, so prachtvoll, so passend ist ein Wort gesprochen zur rechten Zeit. Wir wollen uns zuletzt noch dem Ziel zuwenden, was das Reden letztlich bringen soll. Gut, wir bauen auf. Aber wenn wir aufbauen, dann haben wir ein Ziel. Wir wollen ein Haus haben oder wir wollen irgendetwas anderes bauen. Das heißt, wenn wir bauen, dann haben wir eine Richtung. Wir müssen wissen, wie wir bauen können, damit eben genau das entsteht, was entstehen soll. Da müssen wir wissen, was soll denn entstehen? Was möchte Gott, dass mit unserem Reden tatsächlich herauskommt? Nun, ich hatte schon gesagt, wir wollen Christus ähnlicher werden. Aber es gibt da einen ganz besonderen Punkt, den Paulus übrigens nicht nur an die Epheser, sondern auch an die Kolosser hervorhebt und den auch Lukas in seinem Evangelium bemerkt. Lasst uns nochmal den Vers zu Ende lesen. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern nur was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt. Und ich gebe zu, das war für mich nicht so ganz einfach. Was heißt das, damit es Gnade bringt? Also was soll es bringen, wenn wir gut reden, wenn wir gut erbauen, was soll es bringen? Gnade. Mir hätte das vielleicht ein bisschen besser gepasst, wenn dort stünde, ich hätte Paulus auch gesagt, wenn er mich gefragt hätte, wenn er das geschrieben hätte, damit er Mensch Christus ähnlicher wird. Aber hat er nicht geschrieben. Er hat geschrieben, damit es Gnade bringt. Und ich möchte mit euch ein bisschen darüber nachdenken. Unser Reden soll den Hörern Gnade bringen. Was bedeutet das? Schauen wir einmal die Stelle an die Kolosser an. Da schreibt Paulus wie folgt in Kolosser 4, Vers 6. Könnt ihr euch gerne aufschreiben, diese Stelle. Er sagt dort, euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, also schmackhaft. Fruchtbar, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Also, wenn unsere Worte in Gnade sind, wenn wir lernen, in Gnade zu reden, die Betonung hier in Kolosser ist etwas geringfügig anders, wenn wir lernen, in Gnade zu reden, dann werden wir wissen, was wir antworten sollen. was wir reden können. Daraus können wir sogar ableiten, dass sie sagen, wenn du redest, damit es Gnade bringt dem Hörer, dann lerne generell in Gnade, also gnädig zu reden, und dann wirst du auch wissen, was du sagen sollst. Von Jesus wurde gesagt, das ist seine erste Ansprache, glaube ich, die Lukas schreibt in Lukas Kapitel 4. Da sagt Lukas Folgendes. Und zwar die Situation in Nazareth. Jesus kommt in seine Vaterstadt, er verkündigt dort, man gibt ihm die Rolle vom Propheten Jesaja. Er liest daraus vor einen Text aus Jesaja, wo viele gute Sachen geschrieben werden. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangene zu befreien, Blinden die Augen aufzumachen und so weiter. Dieser Text im Jesaja beinhaltet auch einiges an Gericht und Strafreden. Aber die werden hier in Lukas und womöglich damals auch von Jesus in der Predigt gar nicht erwähnt. Ich weiß es nicht, ob sie nicht erwähnt wurden oder eben mit bestimmten wie auch immer, wir haben ja nicht die ganze Rede überliefert. Und da macht Lukas, der das beschreibt, folgende Bemerkung. Und Vers 22, und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen. Da war ein Bibelwort, das die Wahrheit sagte. Diese Wahrheit war so hart, dass sie für alle Menschen das Gericht brachte. Und wenn es das Gericht bringt, dann gibt es keine guten Sachen wie Heilung der Blinden und Wohltuendem und Befreiung von Gefangenen. Es waren die Worte der Gnade, die diese Wahrheit des Gerichts dazu brachten, schöne, wohltuende, erbauliche Worte zu sein. Worte der Gnade. Ich möchte zwei Aspekte dieses weitergeben, also zwei Aspekte. In Epheser 1, Vers 8, das haben wir auch vor längerer Zeit mal durchgesprochen, da hat Gott die Gnade dadurch überströmend widerfahren lassen und Paulus formuliert es im Griechischen zumindest so, in den deutschen Übersetzungen kommt es sehr selten durch. Er hat sie uns überströmend widerfahren lassen, indem, also wie hat er das gemacht? Wie hat er uns die Gnade überströmend widerfahren lassen? Indem er uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht hat. Also sprich, Gottes Gnade ist zu uns gekommen, indem wir das Evangelium gehört haben. Aber nicht nur das Evangelium im engeren Sinne von dem Leiden, Sterben und Auferstehen von Jesus, sondern der gesamte Ratschluss, die gesamte Bibel, alles, was Gott mit den Menschen geplant hat und vorhatte. All dieses gute Werk Gottes mit den Menschen, das diente dazu, indem man es verkündet, indem man es weitersagt, dem Menschen Gnade zu geben. Und unterm Strich zu sagen, weißt du Mensch, eigentlich hast du überhaupt keine Hoffnung und du bist sowas von verdorben, dass an dir Hopfen und Malz und alles verloren ist. Aber weil es einen Gott gibt, der dich nicht aufgibt, weil es einen Jesus Christus gibt, der für dich stirbt, gibt es in jedem Bereich im Leben etwas Schönes und Wohltuendes. Die Gnade ist uns also widerfahren durch Gottes Reden zu den Menschen und entsprechend soll auch unser Reden zu den Menschen Gnade bringen. Und diese zwei Bereiche, die sich jetzt daraus ableiten, sind folgende. Und ich will nicht sagen, dass das jetzt umfassend alles ist. Aber das sind diese zwei, auf die ich mich beschränken möchte. Zum einen, rede Wohltuendes. Vielfach hat der Ausdruck Gnade auch mit Bedeutung etwas Wohltuendes. Ebenfalls widersprüchlich hier ein passender Vers. Und das Zweite, was ich werde, ist das Reden des Wortes Gottes, also die Botschaft des Evangeliums an sich weitergeben. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens. Das hatte ich schon erwähnt. Rede etwas Wohltuendes. Oder eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab. Ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. Freundliche Reden sind dem Herrn rein. Freundliche Worte sind wie Honigseim. Ich hatte diese Worte schon genannt. In der Lesung hat Stefan einen Vers in Psalm 141 gelesen, der wie folgt ist. Psalm 141, Vers 5. Da betet der Psalmist David folgende Worte. Der Gerechte schlage mich. Ja, der Gerechte erschlage mich. Was ist das? Das ist Gnade. Das betet David. Er züchtige mich, das ist Öl für mein Haupt. Und mein Haupt soll nicht dagegen sträuben. Wenn es auch wiederholt geschieht, wenn es der Gerechte tut, war David sich sicher, wenn es einer tut, der das mit dem Wesenszug und der Liebe Gottes macht, dann kann er mich auch strafen und zurechtweisen. Das ist Gnade. Am Ende hilft es mir, vorwärts zu kommen. Er mag es tun, der andere bitte nicht. Rede Wohltuendes, das ist, was Gnade bringt. Und das andere ist, rede das Wort Gottes. Verkündige und verweise immer wieder auf das Evangelium. Ich hatte schon gesagt, wir können nicht immer die Wahrheit, die man diesem Menschen mal sagen müsste, der ein Problem offensichtlich hat, einfach so roh an den Kopf schmeißen. Das ist, als würdest du einen Eisblock nehmen und mit seiner ganzen Kälte des Eisblocks ihn vor seinen Füßen schmeißen und sagen, oder eben gegen den Kopf schmeißen und sagen, das ist die Wahrheit. Also, ihr Lieben, die Wahrheit ohne Liebe zu reden, das ist wie jemand mit einem Eisblock gegen den Kopf zu hauen. Es ist Wahrheit. Eis ist Wasser. Aber das bringt demjenigen nicht viel. Und Gnade ist das Feuer, mit dem du dieses Wasser, das zu Eis geworden ist, zum Schmelzen bringst und dem anderen mit einem kühlen, erfrischenden Wasser Heilung bringst. Es ist das gleiche Wasser. Es ist die gleiche Wahrheit. Aber du bringst es in Liebe. Du bringst es mit der Gnade Gottes, mit der Gnade des Evangeliums. Ein unverzichtbarer Bestandteil der Seelsorge jeder Art oder von Zurechtweisungen, durch Ermutigungen im Allgemeinen. Dieses Wort Gottes, das Evangelium, das ist es, was wirklich Gnade bringt. Wenn du dem anderen nicht bloß sagen kannst, du Junge oder Mädchen, Mann, Frau, du darfst das nicht machen. Du sollst nicht zornig sein. Zorn ist schlecht. Sei freundlich. Wahrscheinlich hättest du es ihm auch nicht wirklich sagen müssen, denn im Allgemeinen wissen es die Leute. Aber wenn du zu ihm hingehst, sagst, mein Freund, warum bist du zornig? Wo ist dein Problem? Lass uns dafür beten. Über den Zorn werde ich demnächst bei meinem nächsten Mal oder übernächsten Mal reden, was die Grundlage von Zorn ist, warum wir überhaupt zornig sind und wie wir rangehen können. Und das ist es, was wir dem Menschen geben müssen. Sag ihm, was aus Gottes Wort ihm hilft, etwas zu erkennen und zu verändern. Damit hast du ihm Gnade gegeben. Er weiß jetzt endlich einmal nicht nur, dass er zornig ist, das hat er wahrscheinlich schon viele Male gehört, er weiß jetzt auch, wie er davon wegkommen kann. Und das ist wichtig. Erlaubt mir noch mal einfach ein paar Beispiele zu geben, bevor ich Schluss machen werde, weil mir das wichtig ist, dass ihr die Sache mit der Gnade auch versteht. Also, wie unsere Worte wirken können auf Menschen, einfach mal nicht ganz klassisches, aber ein beeindruckendes Beispiel. Ich habe einen Kollegen, der ist nicht Deutsch, er spricht Arabisch. Er kann ganz normal Deutsch, aber wenn er sehr aufgeregt ist, dann beginnt er in einer arabisch-typischen, sehr blumigen Sprache zu reden. Und das finde ich dann immer sehr schön zuzuhören. Und dann erzählte er mir eines Tages von einem Unfall. Er ist stehen geblieben an einer Ampel, hinter ihm ist einer reingefahren. Dann kam der raus, ganz, ja, passiert, Unfall, ne? Ist ja niemandem was passiert und er kennt sich mit solchen Dingen aus. Er ist auch Notarzt wie ich und somit war das für ihn jetzt erstmal nicht das Problem. Ja, wir rufen die Polizei. Aber der andere, der kam aus dem Auto raus, der war gleich aufgebracht. Ihr Ausländer nur mit deutschen Steuergeldern das Auto bekommen. Er hat ein gutes Auto übrigens. Und so weiter und so fort. Aber mein Kollege, der ist nicht als Flüchtling gekommen, sondern als Arzt. Und er hat wahrscheinlich dem deutschen Staat viel mehr Geld als Steuern gegeben als viele andere Deutsche. Und er lebt wirklich nicht auf deutschen Steuergeldern. Und das hat ihn derart zornig gemacht, dass er auf den anderen Mann mit so eingeredet hat, dass er sagte, meine Zunge, die flog raus zu ihm hin und hat ihn klein gemacht. Er wurde immer kleiner, dass du ihn in eine Dose packen konntest und in den Kofferraum machen. Das ist ja, so können Worte verändern. Ja, sie können Leute klein machen. Ist dem offensichtlich sehr gut gelungen. Obendrauf kam noch die Polizei. Und gut, Notärzte und Polizisten kennen sich öfters mal. Dann hat der Polizist dem anderen auch noch gesagt, du, das ist der Arzt vom Krankenhaus. Ne? Vielleicht landest du eines Tages unter seinen Händen und der operiert dich. Oh, der hat sich viele Mal entschuldigt. Gut, so können unsere Worte beeinflussen. Sie können den anderen klein machen, dass du ihn in ein Schachtelchen packen kannst. Und dann können wir triumphierend siegen. Aber Gott will, dass wir Gnade gebrauchen, um diesen Worte zu haben, wenn unsere Worte zu dem anderen hinlaufen, dass sie den anderen erbauen und nicht klein machen. Wenn der Herzensbau, diese Baustelle auf dem Herzen deines Nächsten, zu dem du da gerade redest, eine Renovierung benötigt, und meistens ist es so, wenn also deine Worte zu diesen Bauarbeitern laufen, machst du sie klein, wenn du zu deinem Nächsten redest, oder bist du wirklich darauf bedacht, mit weisen, guten Worten ihn zu erbauen und ihm Gnade zu geben? Die Wahrheit ist oft hart wie dieses Eiswasser und du musst es mit der Gnade Gottes, mit Liebe schmelzen, damit es ein erfrischendes Wasser wird. Beispielsweise, wenn du deine Kinder erziehst. Manchmal ist es echt schwer für Kinder, wenn wir einfach immer noch schimpfen, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du musst das so machen, du musst das so machen. Manchmal ist es wirklich gut und sinnvoll, je nachdem, wie alt das Kind ist und wie die Situation gerade ist, dass wir uns mit dem Kind hinsetzen und ihm die Wahrheiten Gottes aus der Bibel zu dieser speziellen Situation sagen und das Kind darauf aufmerksam machen, dass es hier ein Problem mit Gott hat. Und dass du dem Kind aber auch sagst, wie es beispielsweise von seinem Ärger loskommen kann. Oder was Ungehorsam bedeutet und wie es von seinem Ungehorsam loskommen kann. Oder von so vielen anderen Dingen, die Kinder anhaften. Manchmal ist es die Zeitverschwendung, aber das sind natürlich nicht nur Kinder, auch viele andere. Manchmal ist es das egoistische Handeln, das uns allen so stark einengt. Und dann musst du mit der Gnade Gottes zu ihm hinkommen und sagen, Christus ist gekommen, um zu dienen. Da kannst du nicht leben und froh sein, wenn man dich bedient. Da müsstest du mit dem anderen den Weg gehen, um ihn dahin zu bringen, ein Diener zu werden. Und wir sind alle dazu aufgerufen, einander zu dienen. Dann ist das echte Gnade. Es bringt nicht einfach nur die Wahrheit, wie so ein Eisblock jemanden auf die Zehen zu schmeißen. Oder die Ehe. Ehe sind zwei Menschen, die sich so gut kennen wie kein anderer, die Einblick in das Leben des anderen haben, wie kein anderer Einblick in dieses Leben hat. Wie viel könnten Ehepartner miteinander mitgehen, um ihm zu helfen, anstatt immer wieder vor den Kopf zu schmeißen, du solltest mal und eigentlich müsstest du doch und ich hätte gern. Das geht nicht. Wenn du merkst, dass der andere ein Problem hat und immer wieder in die gleiche Sünde fällt oder immer wieder etwas nicht schafft, überlege dir, wie du ihm helfen kannst, wie du ihm diese Gnade Gottes geben kannst, etwas Wohltuendes, die Wahrheit sagen, wie kannst du ihm helfen, Schritt für Schritt aus diesem seinem Problem rauszukommen. Nun, wir wollen uns in verschiedenen Dingen, beim nächsten Mal wird es um das Zorn gehen, nächstes Mal ist Taufe. aber danach wird es um den Zorn gehen. Und dann möchte ich, dass wir einander lernen, helfen, aus dem Zorn herauszukommen, auch auf der Basis des Wortes Gottes. Und das wird dann um viele andere Dinge gehen, nicht nur Zorn. Dann wird es um das Stehlen und das Geldverdienen gehen oder Geld verwenden. Womit, was machen wir mit dem Geld? Und ein andermal wird es um Bitterkeit, Wut, Geschrei und Lästerungen gehen. Und so viele andere Dinge, die noch kommen an Eigenschaften, an Charakterzügen. Für heute möchte ich zusammenfassend sagen, als Gott uns in Jesus Christus auserwählte, tat er es, damit wir heilig und tadellos vor ihm leben, auch unser Reden. Rede Gutes zur Erbauung, damit es dem Hörern Gnade bringt. Lass uns aufstehen und mit David zusammen beten. Herr, stelle eine Wache an meinen Mund, bewahre die Tür meiner Lippen. Amen. Lass uns noch aufstehen und zum Schluss beten. Himmlischer Vater, in Jesu Namen möchten wir zu dir beten. Zunächst möchte ich dir danken, dass du uns über so viele praktische Dinge im Leben so viel gute Unterweisung in deinem Wort gibst. Und ganz besonders will ich dir dafür danken, dass du uns nicht nur einfach die Wahrheit hast wissen lassen, die Wahrheit über unseren verlorenen, sündigen Zustand, über unsere Verfehlungen und die Wahrheit über das Gericht und über unsere ewige Verdammnis, sondern dass du auch Gnade hast kommen lassen, Gnade, die vergibt, dass Jesus für uns die Schuld auf sich genommen hat, die Strafe getragen hat und wir jetzt in dieser Gnade nicht mehr verurteilt werden, sondern ewig leben können. Hilf auch uns bitte, in dieser Gnade einander zu begegnen und auch unsere Worte Gnade wirken zu lassen. Lehre uns, Herr, Gutes zu reden, zur Erbauung dort, wo es nötig ist, damit es dem Hörern Gnade gibt. Stelle eine Wache vor unserem Mund und bewahre unsere Lippen, dass wir nicht einander zerstören und klein machen. Bitte, Vater, mache unseren Mund zu einer Quelle des Lebens, dass aus der Frucht unseres Mundes etwas Gutes, Wohltuendes, Weisheit und Erkenntnis kommen. Amen.